Ja, also wir hatten das letzte Mal uns eingelassen auf die Kain- und Abel-Imagination, von der eben in der biblischen Erzählung nur ein Teil gegeben ist, also nur der untere Teil wird gezeigt, also das, was sich in der sinnlichen Welt abspielt. Das ist die Geschichte. Und der andere Teil, der in der geistigen Welt sich abspielt, wird nicht gesagt. Der Punkt ist, also um es kurz zu wiederholen, die Geschichte, also es schließt sich eigentlich an die Paradieses-Imagination. Paradieses-Imagination ist im Grunde nichts anderes als ein Erlebnis des eigenen physischen Leibes, der, wenn die Paradieses-Imagination wirklich groß ist, weitet sich das eben aus zu dem Bild des ganzen Paradieses. Das heißt, dass das Paradies, der Garten Eden, ist eigentlich der große ursprüngliche Leib des Menschen, des Adam, wenn man so will. Also zu dem Zeitpunkt, da ist tatsächlich noch natürlich dieses Adamwesen die ganze Erdenmondensphäre umspannte.
Ist das der Kartenmond dann noch?
Naja, ja, es ist so der letzte Rest. Also der richtige Adam-Kartenmond ist noch davor. Also da umfasst er letztlich irgendwann ganz am Anfang letztlich das ganze Universum, wenn man so will. Und dann einmal das ganze Sonnensystem, das ist der nächste Schritt, also das ist der Zeitpunkt, wo noch alle Planeten mit der Sonne vereinigt sind, die Sonne auch noch nicht in Wahrheit als der Leuchtekörper da ist, sondern das entsteht erst nach und nach. Aber dann der nächste große Schritt, also wenn sich jetzt die verschiedenen Planeten abscheiden, bleibt dann eben über als ein gemeinsames Gebilde noch die Erdenmondensphäre. Die Sonne mit den Planeten hat sich schon abgetrennt und das ist also Anfang der lemurischen Zeit, haben wir es zu tun mit diesem Gebilde, also Mond und Erde noch eines, das heißt, es reicht bis zur heutigen Mondbahn etwa und ist ein Gebilde, das in der Mitte schon etwas dichter ist, aber noch flüssig, noch oben zu mehr Luft- und Wärmeelement ist. Also gerade in den Schichten, wo das Luftelement ist, dort ist der eigentliche Bereich dieses Uradams dann, also dieses Adams der lemurischen Zeit, sagen wir es besser so, also das ist schon nach dem großen Adam Kadmon. Und während diese dichteren Schichten im Zentrum, dort beginnen sich bereits also die Widersacherkräfte zu sammeln. Da fängt es schon an, also im verdichteten Zentrum. Also da sind einmal luziferische, arimanische Kräfte und ganz im Hintergrund die Asuras auch natürlich schon. Das ist alles also dort schon drinnen. Und Adam ist eben die Hülle rundherum, könnte man sagen. Und mit dem Sündenfallgeschehen beginnt dann das Heruntersteigen, also auch in die immer dichteren Schichten, also das heißt immer näher heran an die Widersacherkräfte. Und das bedingt natürlich dann insbesondere auch, dass man in die Fänge Arimans kommt. Weil der Luzifer, der ist sowieso, der reicht ja durchaus hinauf bis auch in diese Luftschicht. Also das ist sogar eher sein Gebiet dort oben. Daher ist im Paradies die Verführung durch Luzifer möglich. Aber die Folge davon ist, dass man eben auch in den Bereich Arimans kommt. Ja, jetzt erlebt man also diese Paradieses-Imagination, man erlebt aber auch, dass das, was wir heute als physischen Leib haben, dass das sozusagen das völlig eingeschrumpelte, eingeschrumpfte Paradies ist, wenn man so will. Und das also den größten Teil seiner Lebendigkeit verloren hat. Und man merkt auch, woran es liegt. Es liegt eben am eigenen Astralleib. Der ist also der Wesentliche, der dieses Paradies sozusagen verschrumpeln lässt. Dieser Astralleib, der eben von Luzifer verführt ist zum Egoismus, der also die Tendenz hat, das da ein bisschen angedeutet, sich auch abzuschließen vom Rest der Astralwelt, von der Seelenwelt. Also eigentlich eine Paradoxie in sich selber wird, weil Astralleib heißt ja eigentlich, ich bin mit dem ganzen Kosmos verbunden. Und der will aber jetzt durch den Egoismus einen völlig in sich abgeschlossenen Mikrokosmos bilden, sprich eigentlich seine eigene Welt. Und damit fällt er immer mehr heraus. Und das ist das, was der physischen Leiblichkeit, also das heißt dem Paradies, die Lebenskräfte austrocknet. Im Grunde. Also das wirkt vernichtend darauf. Also das erlebt man ganz stark, dass diese Kräfte drinnen sind. Und das Zweite ist, was man spürt, dass man eben durch dieses Zusammenschrumpfen, durch dieses in sich verhärtet werden im Grunde, durch dieses sich abschließen gegenüber der Astralwelt, dass man dadurch in immer tiefere, eisige Einsamkeit gerät. Also das heißt, die Folge ist, man wird ganz, ganz einsam und seelisch kalt. Mhm. Seelisch kalt. Das spürt man. Und wenn dieses Gefühl stark genug geworden ist, das muss also wirklich halt sozusagen eine gewisse existenzielle Stärke erreichen, dieses Erlebnis also der Einsamkeit und der Kälte. Kälte, glaube ich, einem jetzt zunächst nichts von außen zukommt. Der Astralleib lebt ja eigentlich davon, dass da was hereinkommt. Dass er belebt wird von irgendwas. Also sei es einmal durch die Astralwelt rundherum, beziehungsweise durch das Geistige, was hineinkommt. Das ist eigentlich das, was die Astralwelt erhält, durchlichtet und durchwärmt. Also letztlich ist es das Geistige, das hereinkommt. Und man merkt, es kommt aber jetzt immer weniger. Je mehr ich mich abschließe, desto weniger kommt in den Astralleib hinein. Zum Beispiel auch Menschen heute, die sich ganz in den Intellekt verbohren, bei denen ist diese Hülle ganz stark und dann kommt natürlich irgendwas Geistiges überhaupt nicht rein. Das heißt, sie sind auf das angewiesen, was sie sich ausspintisieren können aus ihrem gelernten Wissen und das können sie kombinieren, aber ein wirklicher Einfall sozusagen, wo wirklich etwas Geistiges hereinkommt, kommt nicht. Ich meine, erlebt man heutzutage vielfach schon. Erlebt das bei unseren Mitarbeitern, leider Gottes, muss ich sagen, im Comenius-Institut bei einem Teil davon sehr stark. Wenn die künstlerisch was machen sollen, sie wollen eine genaue Anweisung, wie tue ich das. Sie müssen alles vorgekaut kriegen. Wenn sie das nicht vorgekaut kriegen, man sagt, tut's einmal. Ja, aber wie? Und es kommt nichts. Sie stehen dann stocksteif da und es kommt einfach nichts. Es kommt nichts. Es kommt nicht in Bewegung. Also das ist diese Isolation, in die man kommt. Und wenn dieses Gefühl also ganz stark wird, dann taucht eben die Wahrnehmung dieses anderen Wesens auf. Das ist eine ungeheure seelische Wärme ausstrahlt, wo man das gespürt hat, das Gefühl hat, dieses Wesen gibt Seelenwärme und man möchte sich eigentlich erwärmen an diesem Wesen. Und man hat noch, was dieses die Zeichnung symbolisieren soll, man hat das Gefühl, die eigenen Astralkräfte, das ist etwas, was aufsteigt. Also noch höher in die geistige Welt hinaufsteigt. Das andere ergießt sich nach unten. Und man bekommt sehr deutlich das Gefühl, dass das eigentlich das Wertvollere ist. Dass da die stärkeren Kräfte drinnen sind, das, was sich da nach unten, erwärmend, beseligend nach unten ergießen kann und unten diese Welt durchseelt, die sinnliche Welt. Und es entsteht also irgendwie das Bedürfnis, näher heranzurücken an dieses Wesen und sich zu verbinden damit. Und das geht so weit, dass dann so ein Moment kommt, wo das eigene Bewusstsein für einen Moment ganz ausgelöscht wird und man im anderen erwacht. im anderen Wesen erwacht. Und also Steiner schildert es sehr deutlich, dass dann, und das ist aber auch das wirkliche Erlebnis, das kommt, man hat die Inspiration, hört sozusagen die Stimme, wenn man so will, man soll der Hüter seines Bruders werden. Das ist also der Bruder sozusagen. Und man soll der Hüter dieses Bruders werden. Naja, um was geht es wirklich? Eigentlich hängt beides mit uns selbst zusammen. Es ist eigentlich auch das mit unserem höheren Selbst zu tun, mit unserem höheren Wesen. Und das ist halt unser niederes Wesen, das mit den Ego-Kräften zusammenhängt. Also eigentlich heißt die ganze Geschichte, ich soll mit meinen niederen Kräften der Hüter des höheren Selbst werden auf Erden. Ich soll ihn sozusagen auf Erden umhüllen, beschützen, in mir tragen. Das ist eigentlich, das steckt dahinter, hinter der Aussage, also dass er der Hüter seines Bruders werden soll. Das ist der Teil der Geschichte, den ihm die Bibel nicht erzählt. Und daher wird dann nicht so ohne weiteres deutlich, dass es eigentlich so um das niedere Selbst und um das höhere Selbst geht. Und mit den dazu verbundenen Astralkräften. Also das sind ganz reine Astralkräfte, aber die sind uns halt eben erst dann wirklich zugänglich, wenn wir uns mit unserem eigenen höheren Selbst verbinden. Ansonsten ist wirklich das Erlebnis der Trennung da. So, aus der irdischen Perspektive schaut es jetzt anders aus. Da erlebt man jetzt auch diese Astralkräfte, die jetzt nach unten gehen. Klar, das sind also die Kräfte, die sich an die irdische Welt klammern in gewisser Weise, die irdische Welt in Besitz nehmen wollen auch. Was ja nicht nur negativ ist, das sind die Kainskräfte. Weil der Kain ist der ja die Erde verändern soll, sie in Besitz nehmen soll, sie verwandeln soll. Und beim anderen, da strömen die astralischen Kräfte nach oben. Das ist sozusagen das Opfer, das der Jahwe annimmt. Diese Kräfte nimmt er nicht an. Und dass sie nach unten gerichtet werden, hängt auch zusammen natürlich mit dem Einfluss der arimanischen Kräfte, die von unten kommen. Und der Kain ist also der sozusagen die Auseinandersetzung mit diesen arimanischen Kräften auch aufnimmt. Der will im Grunde nichts damit zu tun haben, der ist unberührt davon. Nur jetzt im irdischen Erleben tritt sehr stark also die Empfindung auf, aber ich will nicht der Hüter meines Bruders sein, ganz im Gegenteil. Er stört mich eigentlich. Und erst recht, dass sein Opfer angenommen wird, dass das da hinaufgeht, das stört mich. Und das heißt, in dem Moment, wo ich auf Erden unten bin und da mal im Bewusstsein mein niederes Selbst habe, das heißt das, was mit dem Ego zusammenhängt, entsteht eigentlich ganz normal bei jedem Menschen grundsätzlich einmal das Bedürfnis, den höheren Menschen loszuwerden. Das ist einfach der Punkt, in dem Moment, wo wir die Erde betreten, entsteht total also der Wunsch, den höheren Menschen loszuwerden. Und uns ganz also auf das Untere zu richten. Das Ergreifen der Erde, das ist notwendig. Es ist überhaupt notwendig, um zur Verkörperung auf die Erde zu kommen. Also nicht das nur negativ sehen. Und das heißt aber, wir wollen auch jetzt diesen Sprung nicht machen, eigentlich, den wir hier oben gemacht haben. Also das heißt, mit unserem Bewusstsein dort eintauchen und ganz im Bewusstsein des anderen aufgehen und uns ganz erfüllen mit dem anderen. Wir wollen da unten genau das Gegenteil. Wir wollen unser Bewusstsein in den anderen hineintragen. Wir wollen uns sozusagen noch im anderen erleben. Na, das ist unser ganzes Verstandesdenken, ist nichts anderes. Ich denke mir, der ist so und so und das trage ich eigentlich hinein. Das ist, könnte man sagen, die vergeistigte Form des Tötens. Mhm. Und sie ist sogar der Ursprung. die ganzen äußeren Kämpfe oder was, sondern die Folge davon. Daher ist tatsächlich auch der Verstand das größte Mittel, wo sich die Menschen entzweien. Mhm. Das heißt, auf der Verstandesebene ist in Wahrheit nicht möglich, ist, etwas Gemeinsames zu finden. Da muss etwas Tieferes dazukommen. Also wenn man glaubt, nur mit den Verstandeskräften könnte man die Gemeinschaft regeln irgendwo, dann funktioniert das nicht. Dann ist es dauernd also kein tötet Abel. Das ist ein dauerndes Prinzip, das dahinter steckt. Und man kann eigentlich nur dem entgegenwirken, wenn man diese andere Seite mit dazu nimmt. Und der müssten wir uns heute bewusst werden. Die Bibel schildert das nicht, auch aus einem ganz bestimmten Grund nicht, weil der Abel, der hängt ja so stark mit den Jahwe-Kräften zusammen. Der Kain nicht. Der Kain hängt interessanterweise viel stärker mit den Sonnenkräften zusammen. Er ist ja auch, wir haben das am Anfang mal besprochen, sie haben eigentlich in Wahrheit nicht den gleichen Ursprung, das schildert die Bibel natürlich auch nicht, aber in Wahrheit ist der Kain hängt zusammen oder entsteht in Wahrheit aus der Verbindung der Eva mit einem der Sonnen-Elohim, also der Sonnensphäre verblieben ist. Und der Abel, der aus der Verbindung Eva und Adam kommt, aber da steht dann auch deutlich.
Der Mond Eloah, gell?
Bitte?
Der Mond Eloah ist da
im. Ja, genau, das ist der Mond Elohim. Also jetzt ist es der Mond Elohim.
Und schon, dass das mit dem Herrn. Ein Sohn des Herrn, ne?
Ja, ja, genau, das steht da drinnen. Aber eben das Jahwe.
Ja.
Das Jahwe. Also das steht da drinnen, nicht wahr? Also das heißt, der Abel entsteht dadurch, dass sich Adam mit Eva verbindet, aber da wirkt Jahwe durch. Also das heißt, eigentlich wird er von Jahwe empfangen in Wahrheit. Das heißt, der ist der Jahwe-Sohn und der ist der Sohn des Sonnen-Elohim, wenn man so will. Und das passt sozusagen dem Jahwe gar nicht. Oder zumindest den Anhängern des Jahwe passt das nicht, sagen wir mal so. Weil was, aber es hat einen gewissen Grund, also es ist dadurch, ist die Verbindung durch Jahwe, die Menschen, die mit Jahwe verbunden sind, die bleiben aber immer mit dem Höheren verbunden. Da kommt auch Inspiration herein. Und das wollten die Hebräer. War auch ihre Aufgabe, also das ist jetzt nicht schlecht, also wenn ich sage, sie verschweigen etwas, will ich nicht sagen, sie wollten die Menschheit betrügen oder so damit, so, es war ihre Aufgabe. Also sie wollen diese Verbindung mit oben, die eben durch Jahwe aber durchaus geschaffen wird. Der Kain, wenn er auf der Erde steht, weil er diese Kräfte nach unten errichtet, gar nicht nach oben geöffnet ist, ist zunächst einmal ganz auf sich gestellt da unten. Und das heißt, das Ich-Prinzip, die Eigenständigkeit ist bei ihm natürlich stärker ausgeprägt. Und er ist offen für die Impulse, die jetzt aus der sinnlichen Außenwelt kommen. Die interessiert ihn eigentlich gar nicht. Er nimmt das, was die Erde hergibt, was sozusagen der Jahwe geschenkt ist, wenn man so will, hat auch keinen Antrieb, die Erde zu verändern. Ja, wenn man dabei bleiben würde, dann wäre die ganze Erdentwicklung sinnlos im Grunde.
Ja.
Also das heißt, Erde verändern bedeutet, sich nach unten zu wenden, zunächst einmal zu verzichten auf die Inspiration, die von oben kommt. Und ganz, ganz also auf das eigene Ich zu bauen. Während er baut immer auf das, was hereinkommt von oben. Und wie geht es jetzt für die Zukunft weiter? Für die Zukunft müssten wir den Weg finden, diese beiden Kräfte zu vereinigen. Weil in Wahrheit sind das eben nicht zwei verschiedene Menschen, sondern zwei Seiten unseres eigenen Wesens. Unser höheres Ich und unser irdisches Ich. Und das zu verbinden. Und das ist im Grunde der Weg, der gesucht wird, den Rosenkreuzschulen, der gesucht wurde, schon von den Templern, die dem vorausgegangen sind. Weil im Grunde die Templerweisheit ist weitergegeben worden an die Rosenkreuzer. Und bei den Templern fängt es so erstmal so richtig an, also der Versuch, diese beiden Strömungen zu vereinigen. Bis dahin war das eigentlich noch nicht möglich. Es war also immer verteilt auf zwei verschiedene Menschengruppen, wenn man so will. Also die einen, die sich sehr konzentriert haben, die Erde umzuwandeln nach den Kräften, die sie wirklich entwickeln, indem sie die Außenwelt betrachten und umgestalten. Und sich verbinden schon mit einer, man kann schon sagen, mit einer Inspiration, aber mit einer Inspiration, die... Nicht umsonst, es gibt diese Tempellegende, die wir noch genauer besprechen werden. Also da geht es um den Bau des Salomonischen Tempels, wo eben der Salomo, ein Vertreter der Abelströmung in Wahrheit, nicht alleine den Tempel bauen kann.
Das ist ja schon.
Also das heißt, er sucht eigentlich eine Heimstatt für das Göttliche, für das Jahwe-Prinzip, aber er kann es nicht bauen. Er kann also diesem Jahwe-Prinzip in Wahrheit keine Heimstatt auf Erden bauen. Und er braucht dazu den Kainzer und den Hiram. Und
in welchem Jahrhundert hat der Tempelbau stattgefunden?
Der Tempelbau hat stattgefunden so, wenn ich mich nicht irre, so um 1000 herum vor Christus.
1000 schon?
Ja.
Da ist ja schon eigentlich...
Also der erste Tempel.
Ja. Durch den Salomo.
Ja, genau.
Ich habe mir jetzt gedacht, der Salomo kann den Tempel nicht alleine bauen. Das heißt, in ihm lebt ja schon die Sehnsucht.
Ja, genau.
Sich mit dem Kain zu verbinden.
Richtig.
Und dann ruft er den Hieran.
Richtig.
Das ist ja interessant.
Und das Interessante ist, da spielt ja dann auch die Königin von Saba eine Rolle, die mit beiden... Also zuerst kommt sie zum Salomo, aber dann verbindet sie in gewisser Weise mit dem Hiram. Die steht also dazwischen irgendwo. Und manche jüdische Legenden erzählen interessanterweise, dass die Königin von Saba was mit der Lilith zu tun hat. Also Adams erste Frau.
Und diese Königin von Saba,
ja,
die ist ja eigentlich gekommen, um den Salomo zu ehelichen.
Ja, genau.
Und als sie den Hiram kennenlernte...
So ist es. War das kein Thema mehr sozusagen, ja, genau.
Da ist der Impuls auf die andere Seite gegangen.
Richtig. Und das hat die ganzen Verwicklungen dann mit ausgelöst. Das hat natürlich dem Salomo nicht gepasst und so weiter. Also da ist diese Verbindung das erste Mal versucht worden, aber sie hat nicht wirklich funktioniert, oder nur zum Teil, weil immerhin der Tempel wurde ja gebaut.
Ja.
Also das war schon ein wichtiger Punkt. Und
Wenn auch unvollkommen,
aber soweit es halt ging. Aber das werden wir eher genauer besprechen. Mhm. Ja, also wenn da eine Inspiration da ist, ist sie von unten. Und daher der Hiram, also dieser Guss des ehernen Meeres scheitert und so, erlebt ja dann im hellsichtigen Erleben, wie er hinunterstürzt in den Erdmittelpunkt und dort dem Tubal-Kain begegnet, also einem seiner Vorfahren sozusagen.
Und auf der Blutslinie ist das.
Ja, aus der Blutslinie ist das, ja. Genau. Und das ist also ein deutlicher Punkt, wo zeigt, wo sitzen diese Kainskräfte, wo haben die ihr Inspirationszentrum zunächst einmal ursprünglich. Sie haben sie im Erdmittelpunkt. Und das heißt dort, wo auch die finsteren Kräfte sitzen. Und Das zeigt, wie relativ aber jetzt diese Bezeichnung finstere Kräfte, gute Kräfte ist. Das ist so sehr, sehr zweischneidig, weil die ganze Erdenmission würde nicht funktionieren ohne diese unterirdischen Kräfte sozusagen. Die sind ganz wesentlich. das sind in Wahrheit die Kräfte, die überhaupt notwendig sind, die Erdentwicklung voranzubringen. Nur es würde natürlich nicht funktionieren, wenn man sie von dem oben ganz abschneidet. Das ist der andere Punkt. Und negativ werden diese Kräfte nur dann, wenn diese Abschneidung erfolgt. Dann werden sie negativ. Ansonsten sind sie positive Kräfte und es sind in gewisser Weise sogar die stärkeren Kräfte als die oben. Wir kennen das, also es hängt auch zusammen mit den Nachtgeistern, Laila, wie es da genannt werden, in der Bibel, die uns jede Nacht regenerieren, die uns also die stärksten Lebenskräfte geben, die Reproduktionskräfte. Also es gibt keine Fortpflanzung ohne diesen Kräften. Also das heißt, sie sind eigentlich was total Positives, nur wenn sie missgeleitet sind, ist klar, dann sind sie, eben weil sie so starke Kräfte sind, sehr gefährlich. Und der Kain ist also der, wie soll ich sagen, das auch aushält, mit diesen Kräften umzugehen. Der Abel würde das zunächst einmal nicht aushalten, also weil der lebt von den eigentlich nur gespiegelten Sonnenkräften, also von den durch Jahwe gespiegelten Sonnenkräften. Der Kain hängt mit den ursprünglichen Sonnenkräften zusammen. Ja, die bringt er runter.
Für Kain gibt es noch keinen Unterschied, ne? Wenn man aus den Sonnenkräften weiß, weil der Abel ist ja eigentlich der in dieser Mond-Erde- Geschichte, also diese Zweigeschlechtlichkeit sozusagen ist drinnen, ne?
Ja, richtig.
Der unterscheidet zwischen Gut und Böse.
Ja, genau.
Arm und Reich oder so, für keinen gibt es das einfach nicht. Ne?
So ist es, klar. Und damit kommt, weil das halt die hebräische Linie zunächst ist, kommt eben auch diese ganze Gesetzesgeschichte und so weiter das hinein. Also, das ist ganz stark. Ja, also wie gesagt, beim Tempelbau scheitert es noch einigermaßen, dieses Zusammenkommen. Es scheitert bis zu einem gewissen Grad bei den Templern auch noch. Nicht, weil es ist als Impuls einmal da in der Welt, aber es wird wieder ausgelöscht. Und das hat sicher auch den Grund mit, also noch neben den ganzen äußeren Gründen, aber auch, dass es innerlich noch nicht so weit war, es wirklich als Institution in der Welt zu halten. Also es gibt genug also innere Gründe, warum es nicht funktioniert hat. Auch obwohl das beste Streben da war. Also es musste weitergehen. Es ist dann weitergegeben worden, eigentlich der Impuls ans Rosenkreuzertum, bei dem das wieder angestrebt wurde, schon wieder weitergegangen ist. Aber da kamen ja auch dann gewaltige Gegenschläge, eben zum Beispiel, weil es sollte eigentlich, das Rosenkreuzertum hat ja vor allem einmal eine soziale Aufgabe gesehen. Es sollte eigentlich das ganze Sozialleben Europas geändert werden dadurch, eben in einem christlichen Sinn. Und dann ist halt der 30-jährige Krieg darüber gefahren. Also das heißt, dadurch wurde es wieder in den Untergrund gezwungen. Und es tauchen dann wieder so vereinzelte Splitter auf, zum Beispiel die ganze Freimaurerei aus einer mehr einseitig keinsbezogenen Geschichte heraus, also mit den Kräften, aber da fehlt halt wieder ein bisschen der andere Aspekt. Und daher kommt keine Inspiration von oben. Und von unten aber durchaus ein sehr guter Wille zu gestalten, aber das Problem ist heute einseitig, mit den einseitigen Kräften geht es nicht mehr. Wenn sie einseitig wirken, werden beide unheilsam. Genauso der Impuls. Weil dann kriegt er einen total luziferischen Charakter. Das ist dann das, was eigentlich die Erde nicht ergreifen will und da überschweben will. Und das funktioniert heute überhaupt nicht. Also das heißt, heute jedes geistige Streben muss ein ganz besonderes Augenmerk auf die Verwandlung der Erde richten. Also nicht auf sich zurückziehen, auf die geistige Ebene und dort die Glückseligkeit suchen, sondern diese Kräfte wirklich herunterzubringen, so wie es in dem Mysteriendrama das Thema dann letztlich ist. Mhm. Und im Grunde im vierten ziemlich scheitert. Also es ist eigentlich erschütternd, wie die Situation dort ist. Aber genau dort stehen wir. Also wir haben genau heute das, wir haben sehr viel einseitiges Keinstum, das umgestalten will, aber null Zugang zum Geistigen hat irgendwo. Und daher dann nur die Widersacher-Inspiration von unten ist. Und die aber was Großartiges sein könnte, wenn der führende Impuls von oben dazu käme. Dann wird nämlich, in Wahrheit arbeitet man mit an der Erlösung des Ahriman. Aber wenn man ihn nur von unten wirken lässt, dann natürlich nicht. Also das haben wir heute. Diese Zerreißprobe, vor der stehen wir auch sehr stark. Ja, das ist einmal das Grundprinzip, das dahinten steckt. Das heißt, um was geht es? Es geht darum, das eigene höhere Selbst kennenzulernen. Und das heißt, es wird heute eine Aufgabe für immer mehr Menschen in Wahrheit, einen geistigen Entwicklungsweg ganz bewusst zu gehen. Das ist es, was also die Welt weiterbringen wird. Das werden sicher nicht gleich die Massen sein, das ist schon ganz klar, weil das wäre auch nicht gut, weil diesen geistigen Entwicklungsweg heute gehen eben bedeutet auch ganz stark die Auseinandersetzung mit den unterirdischen Kräften, sprich also mit den Kräften, die auch in unserem Unterbewusstsein ganz tief drinnen sitzen, die zusammenhängen zum Beispiel auch mit den ganzen karmischen Schuld, mit der ganzen karmischen Schuld, die wir mit uns herumschleppen, weil im Grund ist es nichts anderes. Die ganze Erde, so wie sie als Erdklotz sozusagen ist, ist im Grunde nichts anderes als das aufgehäufte Menschheitskarma. Im Grunde ist es nichts anderes, dass wir da mal deponiert haben. Wir haben da mal zeitweise alles das, was wir bis jetzt nicht bearbeiten oder bewältigen konnten, in Form des Tierreichs, des Pflanzenreichs, des Mineralreichs aus uns herausgesetzt. Und in Wahrheit ist das alles, und sind das alles unsere karmischen Schulden. Und die warten der Aufarbeitung. Also im Grunde gehen wir auf unserem Karma spazieren. Der Erdball ist unser Karma in gewisser Weise.
Also der Zwischenlagerplatz.
Ist der Zwischenlagerplatz, ja, genau. Es ist eigentlich der Zwischenlagerplatz. Und damit ist aber auch klar, wir müssen sozusagen diesen Lagerplatz aufräumen und umgestalten. Um das geht es. Also das heißt, wir müssen heute die stärksten geistigen Kräfte herunterholen, um das unten umzuarbeiten. Und daher müssen wir uns aber auch einlassen auf das da unten. Ganz intensiv.
Jetzt kommt ganz was Banales,
ja,
was so witzig ist.
Ja.
Es gibt in der Stadt Wien die Ordnung der Magistratsabteilung.
Ja, ja.
Und die Magistratsabteilung 48,
ja,
die sorgt für das Abholen,
ja, genau,
der Mülltonnen und die bringen,
ja,
dann diesen Müll auf bestimmte Stellen.
Ja.
Und ich habe viele von diesen, ja, Stellen kennengelernt,
ja,
wo das alles schön geordnet und weiterverarbeitet wird. Und da arbeiten echt engagierte Menschen. Die,
ja,
sind so herzlich.
Ja, 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 ja.
Die bouncen nicht, die sind freundlich. Wenn man sie was,
ja,
fragt, dann sagen sie das ganz offen. Und
ja, ja,
sind,
ja, ja,
daran interessiert, dass man das versteht, was sie arbeiten.
Ja, 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 ja.
Und die haben in ihrem, also 48, die 4 ist normal geschrieben.
Ja.
Und der 8er, der hat in der oberen Schlinge ein Herzerl.
Ja.
Und dann kommt die untere Schlinge.
Ja, 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 ja.
Das finde ich so ein kluges, geistiges Symbol.
Ja, 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 ist interessant.
Die,
ja,
arbeiten, ja, wirklich mit Herz und Verstand und sind Menschen.
Ja, 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 ja.
Das gibt es hier in der Stadt.
Ist toll. Ist eigentlich toll, ja, ja, ja.
Also irgendwie hat das was,
ja, ja, also,
mit diesem Zwischenlagerplatz.
Im Grunde sind wir heute also im Großen damit beschäftigt. Also das ist die Aufgabe heute. Also daher ist das ein immens aktuelles Thema. Mhm. Und eben vor allem, weil sich natürlich jetzt diese unteren Kräfte, sie sind sehr stark geworden. Also das hängt eben zusammen, wie ich vorher davon gesprochen habe, eben mit der dreimaligen Wiederkehr der großen 666, also 1998, die Zahl des Tieres, die eines Menschen Zahl ist, die kommt sehr entscheidend heraus heute und das merkt man. Das merkt man total.
Wieso ist die eigentlich die Zahl des Menschen?
Das müssen wir länger ausführen. Mhm. Heute haben wir es noch bedeckt.
Okay.
Das ist eine sehr interessante Frage.
Ja.
Aber es hängt natürlich, es hängt damit zusammen, dass so wie die Tiere überhaupt Abspaltungsprodukte von uns sind, so ist es da dann, dass der Mensch als Ganzes eben, naja, das wird, was ich gerne nenne, dann die Intelligenzbestie. Das heißt, höchste geistige Kräfte in Wahrheit einsetzt, völlig im Dienste des Egoismus. Mhm. Und das ist das, auf das die ganzen Widersacherkräfte unten lauern. Dass sie einen Menschen hineinbekommen, der genau das macht, der den Zugang zum Geistigen hat und diesen Zugang benutzt, um ihn im Dienste des Egoismus einzusetzen. Weil dann würde den Widersacherkräften zugänglich die geistige Quelle oben, die ihnen jetzt nicht zugänglich ist. Also das heißt, es geht um ein Ich, das sich in den Dienst der Tierheit stellt, wenn man so will, also der unteren Kräfte stellt. Und das geht die Auseinandersetzung heute. Und eben die Situation ist wirklich so ein ähnliches Aufbrechen, wir haben das eh vorher auch besprochen, zur Zeit Dantes, also wer die göttliche Komödie geschrieben hat, das ja auch die Zeit ist, als der Templerorden eben aufgelöst wurde, wo also dieser Versuch war, diese Vereinigung dieser beiden Strömungen zustande zu bringen, da hat sich ganz gewaltig eben haben sich diese Widersacherkräfte aufgebäumt und das war eben die zweite Wiederkehr der 666. Und daher ist es auch dort ein ganz, ganz wichtiges Zeitalter. Kurz vorher, also die zweite Wiederkehr, wenn man das offizielle Datum nimmt, wäre das 1332 genau. Der Niedergang der Templer war schon etwas vorher. Also es ist ja immer so, dass das nicht aufs Datum genau ist, sondern es wirkt vorher, es wirkt nachher nach, stark je nachdem. Also jetzt bei uns ist es so, dass eigentlich die große Wirkung nach 1998 so richtig dann mit der Jahrtausendwende gekommen ist und wahnsinnig viel von dem, was an, wie soll ich sagen, traditioneller Geistigkeit oder traditionellem Zugang zum Geistigen noch da war, weg ist einfach. Und wo auch in den Tiefen der Herzen eigentlich das Verständnis fürs Geistige ausradiert ist, bei vielen. Vielleicht, also eigentlich gar nicht so sehr durch ihre eigene Schuld, sondern durch das, wie das ganze Sozialsystem funktioniert, das ganze Bildungssystem namentlich funktioniert. Also das Bildungssystem ist der Hauptmotor, also die Menschen abzuschneiden von dem. Also indem sie schon in die Schule gezwungen werden, im Grunde werden sie gedrillt auf den Geist zu vergessen. Und also schaffen sie uns das halt endgültig dann in den Universitäten, da schaffen sie es endgültig. Und daher ist das also eine der wichtigsten Aufgaben heute, da dagegen zu steuern. Da dagegen zu steuern, also wo der Mensch wirklich aus dem eigenen Ich den Zugang findet zum Geistigen. Eben nicht durch bloßen Glauben, eben, was man halt heute unter Glauben versteht, sondern mit wirklichem Wissen und wirkliches Wissen kann man sich aber heute in Wahrheit nur erwerben, wenn man beginnt, einen geistigen Weg zu gehen, einen geistigen Entwicklungsweg zu gehen. Dann kommt man zumindest einmal so weit, dass man die Realität des Geistigen erfährt. Muss noch gar kein Detail sein. Also das wichtigste Erlebnis ist einmal die geistige Realität des eigenen Ichs zu erleben. Das ist der Ausgangspunkt. Auch dieses Erlebnis, was Steiner schildert da in seinem Brief an einen Studienkollegen damals, es war also so ums 21. Jahr, wo er sagt, also in dieser einen Nacht, wo er da philosophisch sich halt beschäftigt hat, hat er genau diese geistige Realität des Ich erlebt, von der eben auch schon die Ich-Philosophen wie Schelling und dergleichen, Fichte, gesprochen haben, die das auch erlebt haben. Und das ist der Kernpunkt. Also, und aus dem ist dann später ja praktisch die ganze Geisteswissenschaft hervorgegangen, weil im Ich steckt das alles drin. Da ist das Tor zur ganzen geistigen Welt. Durchs Ich kann das alles rein. Es ist alles zugänglich. Es ist dann nur eine Frage, wie weit man es entwickelt. Aber dieses Ich als geistige Quelle zu erkennen, das ist heute das Wichtigste. Und das ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, weil eben die Widersacherkräfte verhindern das eigentlich sehr, sehr stark. Also die arbeiten sehr stark, wenn sie einseitig arbeiten, dass diese Verbindung ja auch nicht zustande kommt. Und dass der Mensch nur das niedere Ich kennenlernt. Das heißt das Ego in Wahrheit. Und nichts Höheres. Das kann aber auf allen Gebieten versteckt sein. Ich meine, selbst wenn ich Anthroposophie nur so aufnehme, dass ich es mit Verstand aufnehme und sage, also der Doktor hat gesagt und bei Steiner steht und das alles rezitieren kann, dann bin ich im völligen Kopfwissen, das überhaupt nicht dorthin kommt. Also es geht nicht darum, ob ich sozusagen jetzt wortwörtlich sage, das Geistige, nein, das gibt es nicht. Ich kann sehr wohl stundenlang reden über das Geistige. Und das ist vielleicht überhaupt kein Geist drinnen in Wahrheit. Selbst wenn man richtige Sätze sagt, die stimmen, die der geistigen Wahrheit entsprechen, aber das Erlebnis, das damit verbunden ist, ist nicht geistig. Das ist das Problem, dann ist es eine Phrase in Wahrheit. Und das ist vielleicht sogar das noch Gefährlichere. Weil wenn es deklarierter Materialismus ist, ist es wenigstens klar erkennbar. Aber wenn man sehr gelehrt und sehr gescheit über das Geistige spricht und in Wahrheit dieser Funke des Erlebens wenigstens der Realität des eigenen Ich als geistiges Wesen nicht da ist, dann arbeitet man für die Widersacher. Das ist das Riesenproblem. Soll ich Licht schon machen?
Okay.
Also in der Umbruchsituation sind wir heute. Das ist auch für uns als Anthroposophen eine wahnsinnig wichtige Frage, eben, weil vieles in der Vergangenheit eben einfach über den Kopf weitergegeben wurde auch. Natürlich gab es immer wieder Einzelne, die wirklich den Zugang hatten, aber so die breite Bewegung als solche ziemlich offensichtlich nicht. Und das ist ein Luxus, den wir uns eigentlich jetzt nicht mehr erlauben können. Und das heißt, man muss wirklich das, was Steiner gegeben hat, als Anregung nehmen, aber wirklich schauen, wo komme ich selber ans Erleben des Geistigen heran. Also durch das Tor des Ich. Das ist das ganz Wichtige. Also diese Erfahrung ist die zentralste heute. Dass man da ganz, ganz unerschütterlich in dem drinnen wird. Der Rest ergibt sich. Und viele Fragen, die heute so in der Gesellschaft auftauchen, hängen mit dem zusammen. Ich meine, diese ganze Geschichte hängt natürlich auch zum Beispiel mit der Geschlechtertrennung zusammen. Das ist, ist genau dasselbe Prinzip dahinter. Und das sind ja heute aber auch alles Fragen, die irgendwo da sind, die im Raum schwirren, aber völlig verzerrt irgendwo schwirren. Und da muss man durch. Und das heißt, man muss an alle Dinge im Geistigen so herangehen, dass ich sage, wie kann ich mit meinem Ich in das eintauchen, was kann ich mit meinem Ich erleben dabei, wirklich ehrlich. Das heißt nicht, dass ich jetzt, kann natürlich Steiner lesen und die Sachen mir dort Anregungen holen, aber ich darf eben einfach nicht glauben, weil es bei Steiner steht, habe ich es schon erfahren oder weiß, um was geht dabei. Das ist nämlich der Punkt, man kann es zwar aufsagen, man kann sich denken, ja, jetzt habe ich was erfahren davon, aber solange es nicht Erlebnis ist in irgendeiner Weise, ist es noch gar nicht da. Und nur sozusagen die Information darüber aufzunehmen, reicht heute nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Das heißt, man muss dorthin kommen, was erlebe ich eigenständig an der Sache, auf die er mich hinweist. Das ist sicher viel, viel weniger, als er geben konnte, aber Gottes Wenige zählt dann als das hat wirklich Substanz, das ist sozusagen ehrlich aus dem Geistigen geschöpft. Und um das geht's. Weil das liegt an uns, nicht? Das liegt nicht an Steiner oder so, weil in den Büchern steckt sehr viel Geistiges, aber es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Wenn ich es eben einfach als Information über etwas nehme, was der Steiner gesagt hat, ist es zu wenig. Es muss so wie eine Tafel sein, die mir sagt, schau, dort ist was zu entdecken. Aber hingehen müssen wir selber. Und
ist das überhaupt möglich? Also ich glaube gar nicht, dass das möglich ist.
Was? Nee.
Also die Informationen,
ja.
Die Informationen drinnen sind, die man jetzt weitervermitteln kann.
Naja.
Ich habe nicht den Eindruck, weil, also zumindest habe ich noch nicht erlebt, dass das irgendwer rezitieren kann, weil immer das eigene Mitgemisch ist immer ein eigenes Urteil
in, natürlich, ja, natürlich.
In dieser Wiederholung von Rudolf Steiner drin.
Ja, ja.
Das ist gar nicht Rudolf Steiner selbst.
Nein, das kommt dazu, aber jetzt ist eben die. Ja, das ist schon richtig. Aber da haben wir ja genau das nächste Problem. Das heißt, man nimmt was auf, man bringt sein eigenes Urteil hinein. Aber welches jetzt? Ist es eins, wo wir was aus dem Geistigen holen, oder ist es unser Verstand? Wenn es unser Verstand ist, nur unser irdischer Verstand, der aus dem Ego kommt, dann ist es genau der, der das Geistige tötet.
Also ich habe ein Ideal, und zwar das, was der Rudolf Steiner schreibt oder übermittelt, das Gegenteil zu beweisen. Weil dann kommt man nämlich dann in die Auseinandersetzung.
Ja.
Die andere Seite. Aber es ist ein Ideal für mich, weil da gehört sehr viel.
Ja, ich meine, das tut er ja selber auch an vielen Stellen, weil wenn man manches liest in einem anderen Vortragszyklus, schildert er dasselbe Thema und es steht genau das Gegenteil drin. Und dann, was ja dann viele, viele Menschen, die Steiner kritisieren wollen, gerne hervorkramen, dass er sich ständig widerspricht irgendwo. Aber genau das liegt im Wesen der Sache, also richtig. Weil wenn ich an den Buchstaben so glaube, wie es ist, ist meine Interpretation, die mir gerade passt meistens. So fängt es meistens an. Irgendwem gefällt das, was er da sagt, weil es seiner Lebenssituation gut entspricht und ihm selber schmeichelt vielleicht und dann weiter auf dem herum. Und der andere sieht was anderes und dann geht ja schon die Streiterei los. Na, das ist alles kein tötet Abel. Das ist alles das, was unser höheres Selbst tötet. Das heißt, wir müssen dahin kommen, wo der bereit ist, wirklich aufzugehen in dem und die Inspiration selber aus dem Geistigen zu holen. Und dann kommt vielleicht ganz was anderes aus, dann schildert man es ganz anders. Ich habe Stein einmal als Anregung genommen und ich schildere es ganz anders. Aber dann ist es ein eigenes Erlebnis. Das ist sicher ganz klein und ganz bescheiden, aber es ist aus der Wirklichkeit geschöpft und nicht eine wahrscheinlich Missinterpretation Steiners. Das meiste sind Missinterpretationen oder sagen wir einseitige Interpretationen. Das ist wahnsinnig leicht.
Also, was ich würde jetzt gerne nochmal den Peter fragen.
Ja.
Peter, was hältst du nicht für möglich? Kannst du das bitte nochmal sagen?
Den reinen Rudolf Steiner ja. Zu übermitteln. Kann man das so
also
sagen?
Das heißt, die Eigenmeinung auszuschließen ja, dabei.
Für mich sind das keine... Also ich kann es ja nur von mir sagen,
ja.
Für mich sind es keine Inhalte, die er da vermittelt, die weiterzugeben sind. Ja? Weil, also ich finde kein Urteil bei Rudolf Steiner. Ja? Also so oft ich ihn lese, ich finde kein Urteil. Und wenn ich aber Vorträge höre, dann ist doch meistens so, also wenn Rudolf Steiner eben interpretiert wird, dass da eben ein eigenes, eine Färbung drinnen eben ist. Und also ich habe es eben noch nicht.
Ja, ja, ja.
Das kann auch nicht sein, ne? Weil das muss ja immer das, so wie der Wolfgang sagt, so dieses eigene, das, ich kann nur ein eigenes Erlebnis schildern. Ne?
Ja, richtig.
Dann wird es so ähnlich.
Dann
wird es wahr. Ne? Dann wird es.
Kein eigenes Erlebnis ist wahr.
Ne? Ja, 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 nein, es ist richtig, ja, ja. Naja, da gehört natürlich halt der Mut dazu und es gehört auch der Mut dazu, dem anderen auch sein Erlebnis zuzugestehen und nicht gleich zu sagen, nein, das, so kann es nicht sein. Weil der andere lebt es eben von einer anderen Perspektive und das wäre ganz gut, das einfach zunächst einmal stehen zu lassen, nicht gleich wieder zu wissen, nein, das kann nicht stimmen. Und das ist ein großes Gift. Ich meine, um den anderen wirklich verstehen zu können, müsste man auch das machen, wirklich in den anderen, jetzt in dem Fall nicht in unser eigenes Hören, selbst in den anderen genauso einzutauchen. Und das heißt, wirklich das eigene für den Moment aufzugeben. Schon dann wieder zurückzufinden. In Wahrheit passiert das. In jeder wirklich sozialen Begegnung ist das so. Soziale Begegnung heißt eigentlich, Steiner schildert das irgendwo sehr deutlich, also wie man eigentlich in den anderen hinüberschläft, ganz aufgeht dort und dann natürlich wieder zurückkommt und dieser Wechselschlag muss eigentlich stattfinden.
In sich selbst wieder erwacht.
In sich selbst wieder erwacht, aber man nimmt etwas mit von dort.
Genau.
Und das ist das Wesentliche. Und das ist heute schon sehr selten geworden. Also, weil das ist das Gegenteil, der Tag meins in den anderen hinein. Ich stopfe sozusagen in den anderen hinein und sage dann, aha, das habe ich im anderen erkannt. Aber das ist mein Messer, das im anderen steckt, das erkenne ich.
Für mich ist das trotzdem legitim. Also,
ja!
Ich sage, das Tor der geistigen Welt ist offen. Ja? Und wenn, ich kann nicht sagen, wenn ich jetzt... Also, die zwei Sachen miteinander verbindet,
ja.
Was die einzige Aufgabe ist, ja,
ja.
Dann kann ich Heil bringen. Alles
ja.
Andere
ja, ja.
Ist aber durchaus auch legitim, weil die Weltentwicklung kann ja nicht jedem, ich kann es auch niemand anderem vermitteln.
Nein, eh nicht.
Dass die Aufgabe ist oder so, ja, das passiert ganz einfach, ja, diese Tötung.
Ja, passiert, na sicher. Na, das
dadurch wird der andere ja vielleicht auch wach oder
natürlich.
Oder sich retten.
Ja, ja, natürlich.
Ich nehme ja kein Messer oder was, ja.
So ist es, ja, so ist es. Nein, wir sind eh heute dort, dass es eh zumindest in unserer Freude hauptsächlich auf der intellektuellen Ebene sich abspielt. Also das ist eigentlich eh ein Fortschritt, wenn man das erkennt auch noch. Und das, wir brauchen es aber. Die ganze Erdentwicklung hätte nicht funktioniert, wenn wir das nicht hätten und wir werden es noch lange brauchen. Also es geht nur darum, dass wir das andere irgendwann einmal dazu nehmen. Also
ja, nein, ich finde das, also ich meine, ja. Also, ich muss das da drüben sehr sogar töten, weil sonst höre ich noch immer, sonst kommt mir das ja noch immer entgegen, was gut und böse ist. Oder dadurch entsteht ja die Streiterei, weil da der, also die, ich habe immer den Eindruck, wir leben in einer Abelmenschheit jetzt. Aber ich war ja nicht dabei, du sagst eher so, das ist das Höhere.
Nein, eigentlich, also vom Ursprung her ist es unser eigenes höheres Selbst.
Der Abel?
Ja, eigentlich ist es unser eigenes höheres Selbst. Und
Geistig angeschaut. Eben, und dazwischen gibt es diese scharfe
Trennung. Diese scharfe Trennung. Da unten schaut es anders aus. Aber, ja. aber in der geistigen Welt ist es unser eigenes höheres Selbst. Das ist der Punkt. Und da geht es darum, dass wir nicht unser eigenes höheres Selbst abwachsen. Das heißt, den Fortschritt machen von. Weil das ist halt eben nur die nicht schöpferische Verstandeserkenntnis zunächst einmal. Also das ist dieses scharfe Messer. Das heißt, wo kein schöpferisch-geistiges drinnen ist. Und das müssen wir jetzt schon langsam dazu gewinnen. Also, dass da was Geistiges hereinkommt durch das Ich. Und das ist dann unser eigenes. Aber eben nicht bloße Verstandesweisheit. Weil das ist der Punkt, also um das geht es eigentlich in der Geisteswissenschaft irgendwo, dass die geistige Erfahrung dazu kommt. Mhm. Und die erste geistige Erfahrung ist, sich selbst als dieses höhere Selbst zu erkennen, dass das mein wirkliches Ich ist und nicht mein kleines Ego. Mhm. Sondern das ist nur der Schatten davon. Der Schatten davon, der noch dazu unter dem Einfluss der Herrschaften von unten steht. Was legitim ist und sein muss, sonst gäbe es die ganze Erdentwicklung nicht, aber es muss ein Bewusstsein. Das heißt, eben diese Inspiration zu erleben, ich soll auf Erden der Hüter meines höheren Selbst werden. Das heißt, ich brauche sehr wohl das niedere Selbst mit allem drum und dran, was da ist, aber es hat nicht die Aufgabe, den zum Schweigen zu bringen oder abzumurksen sozusagen, sondern ihn zu behüten im Inneren und ihn zu pflegen. Also das heißt, geistige Entwicklung anstreben. Mhm. Nichts anderes. Ja, und das tue ich mit jedem schöpferischen Tun, weil diese Art der Erkenntnis ist, da ist nichts Schöpferisches. Ich meine, was sagt Steiner so ganz deutlich schon in den philosophischen Schriften? Wahrheit ist ein freies Erzeugnis des Menschengeistes. Und trotzdem ist es etwas, mit dem ich die Gesetzmäßigkeiten der Welt erkenne. Das heißt, es ist nicht bloß was ich mir herausspintisiert habe. Und trotzdem ist es ein freies Erzeugnis des Menschengeistes. Das nicht vorhanden wäre in der Welt, wenn es der Mensch nicht hervorbrächte. Das ist scheinbar so paradox.
Ja, das ist es ja auch.
Ist es ja auch, nicht wahr? Ist ja, es ja auch.
Dieses Spaltprinzip, was da immer wieder auftaucht.
Ja. Ja, aber das hängt mit unserem Ich und mit dem Ich-Bewusstsein zusammen. Das, weil wir müssen uns immer gegenüberstellen. Da ist immer irgendwo die Trennung drinnen. Und die Trennung erzeugen wir und daher können sie ja wir nur überbrücken. Und ja. Die Wahrheit finden heißt, dass ich die von mir erzeugte Trennung überbrücke. Aha. Wieder.
Und das auch weiß.
Und das auch weiß.
Das ist dieses Reflexive, das ist, glaube ich, der Motor, durch den ich überhaupt auf die Idee kommen kann, der Hüter meines Bruders zu
sein. Ja, genau.
Was sonst?
Ja.
Das reflexive Element. Und reflexives Element heißt ja eigentlich rückbezügliches Ich. Mhm. Weil ein Ich, was immer nur nach vorne stürzt und stürmt.
Ja, ja.
Und sich nicht besinnt, wer stürmt denn jetzt eigentlich? Das bin ich.
Ja, ja,
genau. Und wenn ich das erkenne, muss ich mich immer weiter stören.
Genau. Ja, ja, und da auch die Erkenntnis des eigenen, wirklich des eigenen höheren Ichs, das hängt ja sehr viel zusammen, eben auch mit dem sozialen Umgang, wie man ihn pflegt. Mhm. Also wenn man sich eigentlich erkennt an den anderen oder in den anderen. Also, es hängt ja mit dem Ganzen auch zusammen, zum Beispiel die Erkenntnis des ganzen Karmas, das wir mitschleppen. Mhm. Jetzt jeder Mensch, der uns begegnet, vielleicht nicht jeder, aber doch die meisten, weil wir schon viele Inkarnationen hinter uns haben, trägt uns etwas von unserem eigenen Karma entgegen, durch die Art, wie er uns begegnet. Und gerade besonders dort, wo er uns also Widerstand leistet. Also die, mit denen wir besonders hadern, das sind die, die uns am deutlichsten unser Karma entgegentragen und zeigen das eigentlich, was das höhere Ich als Aufgabe noch vor sich hat, umzuwandeln. Das heißt, da kann man eigentlich die Aufgabe ablesen. Mhm. Das heißt, die Menschen, die uns zur Weißglut bringen, fördern uns am meisten in der Regel.
Da sagt man auch Danke.
Ja, genau. Na danke. Na dann bedanke ich mich schön. Ja, ist in der Praxis nicht so einfach, aber.
Aber es ist, glaube ich, es geht sehr viel von selbst. Weil wenn da kein mit dem Messer in den Nabel hineinsticht,
ja,
dann tut sich ja was. Er spürt er erstens einmal die Schmerzen.
Ja.
Und zweitens, so wie du gesagt hast, es ist rückbezüglich. Es kommt etwas zurück. Und wenn das Sozial, die soziale Ebene da ist, ja, dann spürt man auch, war das jetzt wahr?
Ja, 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 ja.
Wo ist die Wahrheit?
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Naja, es fängt schon mal an. Natürlich, das wäre mal der erste Schritt, dass man wirklich spürt, wenn man sozusagen dieses intellektuelle Messer in den anderen hineinbohrt. Und das tue ich mit jeder Beurteilung über den anderen, die aus dem Verstand heraus mache. Weil man sagt, nein, der, schon wie der die Haare trägt und wie der da reinschaut, das ist. Ja, ist ja wurscht. Naja, ist ja so. Also das heißt, ich habe mir mein Weltbild gebildet, nachdem beurteile ich den anderen, damit bohre ich schon das Messer in ihn hinein.
Aber gefährlicher ist noch, wenn ich sage, na wunderbar ist der Mensch, der ist ja ideal. Das ist ja auch ein Messer.
Ja, das ist, ja, es ist, ja, also, ja, ja, das
wir ist, gar nicht,
ja, ja, ist es genauso. Ja, ja, ist es genauso.
Aber wichtig ist, dass ich spüre, was zurückkommt bei meinem.
Ja, bleiben wir beim Beispiel, weil
ja.
ich bin halt. So wie ich bin jetzt einmal.
Ja, ja,
in, richtig. In der Gegenwart. Ne?
Ja, ja, richtig. Ja.
Und habe bestimmte Bilder. Ne?
Genau.
Und wenn ich jetzt mit einem Bild nicht zurechtkomme, also ich kann jetzt sagen, okay, ich höre dir zu, ja?
Ja.
Und jetzt sagst du, zum Beispiel, also nehmen wir gleich ein konkretes Beispiel, der Kain und so, da ist nichts Schöpferisches, ja? Und jetzt weiß ich nicht, von welcher Betrachtungsweise, außer jetzt betrachtet ist, ja? Weil jetzt ist gerade gesagt, wenn mein eigenes höheres Ich soll ja nicht töten, ist ja ganz klar, aber es gibt ja jetzt noch die Welt, in der ich lebe, ja auch mit den anderen Menschen.
Ja, ja, also natürlich.
Das sind
ja
zum Beispiel zwei Betrachtungsweisen.
Ja.
Vielleicht gibt es dann noch andere, die mir jetzt auf die Schnelle gar nicht einfallen.
Ja.
Aber wenn ich jetzt bei der Bibel bleibe, habe ich halt das Bild, dass der Kain oder diese Kainkräfte
ja
schon sehr schöpferisch eben tätig waren, also in dieser ganzen Linie, also wie du auch erwähnt hast, dieser Tempelbau,
ja.
Alles Sachen,
ja.
die andere Strömung ja nicht machen hat.
Das ist richtig, ja. Also das
sind
das
ja
ist
auch schöpferische Kräfte drin. Und wie verstehe ich das jetzt, wenn du sagst, da hat es dann keinerlei schöpferischen Kräfte da in diesem.
Naja, also er
aus, ne?
Ja.
Na, wir hat den
er hat zunächst.
Ja, was er wenn hat. Was passiert, da kann er ja nichts dafür.
Ja, okay. Kein, ne? Ja. Ja. Nein, eh nicht. Also, da kommen die schöpferischen Impulse von oben nicht herein. Sehr wohl aber kommt herein die Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten der Welt da unten. Also, es kommt eben eine gewisse Inspiration von unten. Das heißt, er weiß, wie die Welt funktioniert und kann sie da herumbauen. Das ist der Punkt.
Aber es sind ja auch Schöpferkräfte, oder nicht?
Nein, eigentlich also nicht.
Sondern hat der Ahriman da mit den Schöpferquellen, ich muss jetzt kurz nachdenken, ja, die mit den Schöpferquellen, dass ich da die Kräfte mir rausholen kann, aus den Schöpferquellen. Das kommt da vor im dritten Drama.
Aus den Reinecke heraus, oder?
Nein, im dritten.
Also im dritten, ja. Ich weiß jetzt nicht die Stelle, die du im Auge hast, aber...
Jetzt geben wir dem Peter einen Moment Zeit, dann kommt er darauf. Das wäre wichtig jetzt.
So soll euch Schrader nun der rechte Mensch dafür den Mystenbund euch dienen soll, was er aus Kräften, die natürlich wirken, den Menschen Fortschritt hat erobern dürfen. Er dankt es mir, denn ich gebiete da, wo Kräfte, die mechanisch brauchbar sind, aus Schöpferquellen Stärke sich erwerben. Und so muss ich auch künftig alles, was er in Zukunft schaffen wird können, ne? Wird sich zu meinem Reiche wenden. So wird sich auch zu meinem Reiche wenden, was er, der Menschheit, künftig wird noch schaffen können.
Ne? Ja, naja, was will der Ariman?
Schöpferquellen stärke sich.
Ja, aber natürlich, ich meine, der Ariman sucht natürlich Leute, die was von da oben schon hereinholen können. Das ist gerade beim Strada interessant. Weil dadurch bereichert er sein Reich. Der Ariman selber muss mit den sozusagen Gesetzmäßigkeiten der geschaffenen Welt auskommen. Die kann er kombinieren, er kann alle Kombinationen durchspielen, die möglich sind, im Rahmen dieser Gesetzmäßigkeiten. Aber das was wirklich Neues hereinkommt, und eben, weil sagen wir so, wenn ich halt die Technik, wenn ich was Neues konstruiere, das alles, was herauskommt, das ist eigentlich Altes. Das stammt alles aus den alten Naturgesetzen heraus, ist eine Konsequenz der Naturgesetzmäßigkeiten. Meistens sogar findet man in der Natur dann irgendwann schon Vorbilder. Selbst Kernkraftwerke hat die Natur schon hergestellt, lang vor uns. Es gab große Uranlager, in denen Kernspaltungsprozesse abgelaufen sind, ein natürliches Kernkraftwerk. In Afrika und so gab's einige solche. Das heißt, wir haben eigentlich nichts Neues hereingebracht. Aber was der Ariman sucht, er sucht eigentlich Menschen, die eben gerade was von oben auch hineinbringen, aber da hinuntertragen. Und dem Arimans einverweben. Und darum ist der Ariman also so darauf aus, immer Menschen ich in seine Fänge zu kriegen, weil zur wirklichen höheren geistigen Schöpfungsquelle kommt er nur durch den Menschen. Er selber hat den Zugang nicht. Weil man muss ja bedenken, die Spaltung sozusagen zwischen Kain und Abel, die ist ja in Wahrheit nie so radikal. Wir haben ja trotzdem alle immer unser höheres Selbst dabei und von dem kommt in Wahrheit immer irgendwas herein. Das heißt, so strikt ist die Trennung nicht. Das war jetzt vielleicht etwas überzeichnet gesagt, beim Abel, beim Kain kommt nichts herein und der kann wieder nichts mit den äußeren Gesetzmäßigkeiten anfangen. Also das ist der Extremfall.
Es sind zwei Gegenbilder.
Aber es sind zwei Gegenbilder, es sind zwei Extrempole. In Wahrheit hat der Kain immer einen gewissen Abelanteil dabei und jeder reale Abelmensch hat auch einen gewissen Kainseinschlag drin, sonst könnte er wahrscheinlich keinen Schritt auf der Erde machen.
Ja, genau. Und kann es jetzt sein, dass der Kain, der einen Anteil Abel in sich hat, sich dessen bewusst werden muss.
Ja.
Und sich einer Sache bewusst werden, da hat man wieder dieses Reflexive in der Wirksamkeit.
Ja, das drückt sich eigentlich in dem Prinzip aus, ich will der Hüter meines Bruders sein. Das ist also die Konsequenz dann davon. Also anfangen tut es damit, dass ich ihn überhaupt zur Kenntnis nehme, dass er da ist und ihn beginne zu erkennen und mit dem umzugehen. Und dann fängt aber auch erst wirklich die Umgestaltung der Erde so richtig an. Weil der Keim zunächst ist er der Handwerker im Grunde, der es baut. Aber er hätte ja zum Beispiel nicht hereinholen können, das, was der Salomon hereingeholt hat, wie soll ich sagen, das geistige Prinzip des Tempels. Das stammt vom Salomon.
Ja.
Nicht wahr? Das darf man nicht vergessen. Das geistige Prinzip, das in dem Tempel verkörpert werden sollte, stammt vom Salomon. Nur er kann es nicht bauen. Er ist nicht der Baumeister dafür. Aber der Keim hat keinen Tempel gebaut aus sich heraus, wenn er nicht diesen geistigen Impuls durch den Salomon gehabt hätte. Und wenn wir jetzt sprechen, dass ich das vereinigen soll, heißt das nur, dass wir, jeder Mensch, nicht mehr einseitig hauptsächlich nur Kain oder nur Abel sein soll, sondern beides in uns verbinden.
Auf der Ebene des Bewusstseins?
Ja.
Ich glaube, das ist der Sprengpunkt.
Auf der Ebene des Bewusstseins, ja. Und vor allem ist das Prinzip ja insofern mit dem höheren Selbst heute ein ganz anderes in der nachchristlichen Zeit, weil in der vorchristlichen Zeit, also als die biblische Geschichte geschrieben wurde, ist es ja auch so, dass die Inspiration ja nicht durch das Ich hereinkommt, sondern in den Astralleib hineinkommt. Das heißt, das, was die höheren Hierarchien in den Astralleib hineingießen. Und heute kommt es aber durchs Ich herein. Das heißt individualisiert, das heißt nicht, ich erfülle jetzt, was der Chef da oben bestimmt, sondern ich hole es herein, die Gottheit wirkt durch mich. Das ist der große Unterschied. Das heißt, was früher mosaisches Gesetz zum Beispiel war, das von oben gegeben wird, ist jetzt moralische Intuition. Das heißt, das, was individuell das einzelne höhere Ich hereinbringt, aber nicht der. Der hat keine moralische Intuition, wenn ich mir die zwei jetzt getrennt fahre. Der hat moralische Intuition, weil der schöpft direkt aus der Quelle. Wie soll ich sagen? Steht dadurch aber im Gleichklang zugleich mit Gottes Wille. Also das heißt, er ist nicht die Marionette von irgendwem, sondern eher umgekehrt sogar. Er ist Teil des göttlichen Wirkens. Und wenn er dieses Wirken nicht macht, dann macht es die Gottheit auch nicht sozusagen. Also Gottes Wille oder der Wille des Christus und der Wille des individuellen Ich sind dann eben nicht mehr geschieden. Das heißt, die Tat, die das freie Ich vollbringt, ist zugleich eine Christus-Tat.
Und der Christus, der sagt ja zu seinen Jüngern, ihr seid Götter.
Ihr seid Götter, ja.
Das kann man nur auf der Aberebene verstehen.
Ja,
sicher. Ja, aber das ist ja jetzt noch nicht so lang möglich. Ne?
Nein.
Also das ist ja jetzt ein ziemlicher Gegenwarts.
Ja, das fängt jetzt an, ja. Im Grunde fängt es jetzt langsam erst an. Also wenn er der Steiner von der moralischen Intuition und so spricht, das ist ja noch nicht der Realität wirklich, so im breiten Maßstab. Wenn das im breiten Maßstab Realität wäre, dann wäre die ganze soziale Struktur anders, dann wäre das ganze Rechtswesen anders und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch nicht irgendwelche Institutionen wie irgendwelche Kirchen, die da vorschreiben, was Gott gefällig ist und was nicht. Sondern du erkennst es selbst auf individuelle Weise. Und du akzeptierst auch, dass der andere es in seinem Leben anders macht.
Entsteht eigentlich mit Christus eine neue Schöpfungsgeschichte?
Eine neue Schöpfungsgeschichte kann man nicht sagen, aber es ist eine Wende in der ganzen Schöpfungsgeschichte drinnen, dass jetzt, man kann sagen, es ist der Ausgangspunkt sicher für eine neue, insofern, das haben wir öfter gesprochen, weil ab da durch das einzelne Individuum, jedes einzelne jedes einzelne Langsamrein, jedes einzelne individuelle Ich eine Schöpfungsquelle wird. Eine wirklich göttliche Schöpfungsquelle. Also das heißt, das geht nicht von einem Zentrum aus, sondern von immer mehr Zentren. Und das wird die zukünftige Schöpfung
aber
sein.
Aber das ist ganz neu.
Das ist ganz neu. Das hat es vor dem Christus nicht gegeben. Das ist ganz neu. Das heißt, jedes einzelne Menschen-Ich wird potenziell zu einer Schöpfungsquelle. Und was aus allen diesen Zentren sozusagen beigesteuert wird, wird einmal die ganze neue Schöpfung ausmachen. Das ist also nicht von einem Zentrum aus gestaltet, sondern von der Peripherie her und das aber in vollkommener Harmonie. Ohne dass irgendwer von oben das bestimmt sozusagen.
Und der Christus ist der Erste, der dieses Prinzip lebt.
Genau.
Nicht nur in seinen Worten verkündet, sondern er lebt es.
Genau. Und dadurch schafft es kein Karma, das ist nämlich das Interessante. Wenn ich aus dem Ich heraus wirklich schöpfe, darum sagt man auch schöpfen, weil jetzt sagt man, gut, dann mache ich dann wirklich was Eigenes, ich schöpfe irgendwo was, das ist eh schon fertig. Könnte man ja so auffassen, nein, das ist es nicht. Ich fasse eigentlich die gesamte geistige Welt ein, ziehe sie durch mein Ich durch und unten kommt was Neues raus. Aber es ist, es ist so schwer auszudrücken.
Ja,
es ist
ein schönes Bild.
aber da steckt sozusagen das Geistige, der Wille der ganzen geistigen Welt inklusive aller anderen Menschen drinnen. Das heißt, in der Tat, die ich vollziehe ich den Willen aller anderen Menschen. Aber in der eine andere Richtung geht, aber sein Wille lebt auch drinnen. Das heißt, es steht nicht im Widerspruch zu ihm, sondern es ist ergänzt sich. Ich meine, das ist jetzt der Idealfall, da sind wir natürlich noch nicht, weil das viel riesengroß ist, das Ego einmal, das dagegen wirkt. Und das spuckt überall rein. Noch. Das wird dann irgendwann halt überwunden sein.
Wolfgang, kann man Folgendes sagen? Also dieser Satz, ja, den du jetzt gesagt hast,
ja,
da ist der in einem einzelnen, freien, individuellen Handeln,
ja,
stecken die Iche der anderen
drinnen. Genau.
Ich würde dem gerne dazufügen, der Potenz nach.
Der Potenz, ja sicher, ja, ja.
Bist du damit,
ja, ja, da bin ich einverstanden. Okay. Ja, 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 sicher. Sicher. Aber damit erklärt sich überhaupt, dass wenn ich etwas aus der moralischen Intuition heraus tue, kann es nie dem widersprechen, was ein anderer aus der moralischen Intuition tut.
Machen würde.
Also es wird, genau.
Ja.
Genau.
Ja.
Also das fügt sich immer, würde sich immer irgendwie zusammenfügen. Das ist der Punkt. Also man kann sozusagen nicht einer hat die moralische Intuition und der andere und jetzt streiten sie sich, welche ist die richtige. Das könnte nicht passieren. Das passiert nur durchs Ego. Ja. Das drinnen ist.
Und das hat uns der Luzifer angeschafft.
Das hat uns der Luzifer angeschafft, aber das war überhaupt die Voraussetzung, ein freies Wesen zu werden.
Ja, genau.
Und jetzt müssen wir halt den Rest der Zeit schauen, dass wir die Bürde, die wir damit auch mitschleppen, wieder loswerden. Indem wir ja den Luzifer erlösen letztlich. Indem wir ihn erlösen durch die Liebe. Die Liebe ist die verbindende Kraft. Das ist das Gegenteil des Egos sozusagen. Und das heißt, die Weite, das Seelische dann wieder letztlich bis zur ganzen Seelenwelt hinaus. Im Ding. Das heißt, ich lebe mit meiner Seele in der ganzen Weltseele, in der die Seelen aller geistigen Wesenheiten drinnen sind. Und ich trage sie als Teil in mir, nimmt man aber nicht deswegen meine Individualität. Sondern ich kriege einfach selber eine immer weitere, immer reichere Seele, die das Ganze umfassen kann. Das ist so das Paradoxe. Und wir müssen natürlich ununterbrochen schauen, dass wir jederzeit ein momentanes Gleichgewicht zwischen diesen beiden Kräften finden. Wir brauchen eben das Ego und die Abgrenzung, wir brauchen das auch noch. Also in dem Moment wäre es schon wieder falsch, wenn wir uns verlieren würden, indem wir in dem anderen aufgehen.
Und das Bewusstsein würde die Fähigkeit oder erzeugt die Fähigkeit zu spüren, wann ist für mich momentan mal Abgrenzung.
Ja, genau.
Und
wann genau.
Kann ich das wieder herstellen und die Verbindung herstellen.
Genau.
Also diese ständig in innere Bewegung.
Diese innere Bewegung sein, ja, das ist richtig. Und das im Endeffekt führt das aber auch zu einer immer klareren Erkenntnis, was wirklich das eigene ist, gerade in der Auseinandersetzung mit dem anderen, wo ich spüre, der sieht das alles ganz anders, von einem ganz anderen Blickwinkel. Und wenn ich mich vertiefe in ihn, eben im oberen Sinne, mich mit ihm verbinde, einmal probeweise sozusagen eintauche in ihn und einmal schaue, wie schaut das aus seiner Perspektive aus, dann sehe ich, von seiner Perspektive hat er recht und ich kann das akzeptieren, dass er das so sieht und behalte mir trotzdem aber vor, es selber von einem ganz anderen Standpunkt zu sehen. Und weil ich eine andere Entwicklungsgeschichte habe, andere Fähigkeiten entwickelt habe, die er vielleicht nicht hat, beziehungsweise habe ich Fähigkeiten nicht, die er hat, und daher muss ich die Dinge anders machen. Mhm. Ich meine, ein Musiker wird dann Dinge anders herangehen, als ein Nicht-Musiker. Und ein Mathematiker wird anders mit Dingen umgehen, als einer, der von Mathematik Gottes einmal eins kann. Also das wird keinen Sinn machen, wenn der jetzt höhere Mathematik betreiben will. Das wird es nicht bringen. Also jeder hat durch viele Leben sich Fähigkeiten anerzogen, entwickelt, mit denen er umgehen kann und mit denen er für die Welt wirken kann. Und die sind so einzigartig dadurch mittlerweile, dass es auch wirklich nur er tun kann. Und das heißt, wenn er es nicht tut, fehlt das der Weltentwicklung. Kein anderer kann dafür wirklich einspringen. Und daher muss man zur Kenntnis nehmen, alle diese vielen Ich-Punkte gehören dazu, um das Ganze vollständig zu machen.
Wolfgang, ich habe jetzt eine ganz revolutionäre Frage.
Ja.
Hat der Kain ein Ich und hat der Abel auch ein Ich?
Ja, naja, es ist eben, dass das zunächst einmal zumindest ist es das kleine Ich, der Ich-Träger von mir aus, wenn man will,
ja.
Und das ist das Höhere,
das Große.
Das ja, genau.
Und durch den Sünden, wodurch? Ja. Durch die luziferische Verführung hat der Kain, ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sein höheres Ich vergessen.
Ja, genau. Mhm. Genau.
Oder hat es vergessen?
Und muss das, ich meine, das ist das, was uns die Möglichkeit der Freiheit gibt, das mache ich dazu.
Ja.
Das ist immer das, was ich sage, Freiheit heißt, ich kann mich auch gegen die geistige Welt oben verschließen. Mhm. Und kann sagen, ich will jetzt nicht wissen, was ihr da oben wollt und tut, interessiert mich jetzt nicht. Mhm. Ich schaue da runter.
Ja.
Ich entscheide jetzt da mit dem, was ich mir bis jetzt erworben habe. Und ich schaue in die Welt und tue mal damit. Die Möglichkeit haben wir.
Du, das und bringt mich jetzt auf das nächste. Entschuldige, tue ich dich unterbrechen?
Nein.
Also der Kain hat den Zugang in sich geschafft oder ermöglicht,
ja.
Dass der Luzifer in ihm wirksam werden konnte.
Ja.
Und dadurch hat er seinen Egoismus,
das
meine ich jetzt in nicht der moralischen Bewertung,
genau.
Aber er hat zugewandt ausgebildet,
genau.
Hat viele gute Sachen geschaffen und so weiter. Und jetzt kommt der Augenblick, wo er anfangen könnte, sich zu besinnen, oh, da gab es noch ein anderes Ich.
Genau.
Da gab es mein eigentliches Selbst.
Genau.
Und das tritt ihm entgegen in der Gestalt vom Abel.
So ist es.
Und jetzt entsteht dieser dramatische Kampf.
Ja, ja. Ja, 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 das ist richtig. Ja, ja, das ist absolut richtig. Und man muss auch noch etwas sehen. Der Kain hat die Kenntnis von diesen unteren Kräften. Ja. Die hat er nicht. Und die ganze Götterwelt darüber hatte es nicht bis zum Erdenleben des Christus. Er ist halt der Erste, der auf diesen Weg gegangen ist. Der Erste, der eine Kenntnis von dem da unten sich erworben hat. Weil man muss denken, das ist für die ganzen Hierarchien darüber, war dieses untene Bereich, der noch nicht zugänglich ist. Da spielt sie was ab, wo sie keinen Einblick haben. Also so wie der jetzt zunächst einmal streng genommen keinen Einblick nach oben hat, hat der keinen Einblick nach unten.
Aber jetzt wird ihnen der Einblick gewährt.
Ja, sind wir da. Ja, ja, ja. Genau. Wir
machen das sehr gründlich.
Und das Mittel, das Drama geht ja noch viel weiter. Ne? Das Mittel, um diesen Einblick zu bekommen, ist die Todestat.
Ja. 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 Ja, ja, sicher. Ich meine, daher ist es beim Dante so ganz richtig geschildert. Also auch als Lebender das Totenreich besuchen. Ja. Und namentlich eben durch die Unterwelt durchzugehen. Weil das ist der Bereich, weil der Luziferische ist noch ein bisschen zugänglich für die oben. Da sehen sie zumindest irgendwo noch rein. Der ist ein bisschen transparent, aber das, was da drunter ist, also das heißt, das, was als Hölle beschrieben wird, das ist völlig unzugänglich gewesen bis zum Erdenleben des Christus.
Ja, und der Kain, der setzt eine Entwicklung in Gang,
ja,
die ohne seine Mordtat ja gar nicht in Gang
gesetzt worden wäre. So ist es. So ist es. Und darum ist aber sogar, geht die Bibel, die also natürlich auf der Abelseite eigentlich steht, aber trotzdem, er kriegt das Kainsmal und das Kainsmal ist ihm sicher einerseits die Kennzeichnung als Mörder, aber zugleich, er darf nicht angetastet werden. Es ist zugleich ein Schutzzeichen für ihn.
Schutzzeichen,
ja. Und das ist doch vielsagend.
Oh ja.
Also, das zeigt schon, dass es nicht einfach nur so aus, wie soll man sagen, einseitigem Chauvinismus entstanden ist, sondern schon auch aus Verständnis und aus dem Bewusstsein, was halt die Aufgabe des hebräischen Volkes war.
Der Kain hat sich eh mit Abel verbunden, dadurch, dass er ihn getötet hat.
Ja, ja.
Hat er sich verbunden. Auch wenn es nur schicksalsmäßig
so ist. Ja, ja, sicher, natürlich. Ja, 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 natürlich. Also, keine Frage, das sind sie auch. Das sind sie auch.
Also danke.
Der hat den bewussten Tod gebracht, oder unbewusst, auf jeden Fall war es eine Tat.
Ja, ja, ja.
Vom Tod.
So ist es.
Ist vorher schon gestorben in der Bibel, weiß ich nicht.
Nein, nein. Nein, es ist auch der erste Tod. Also, damit fängt es an, dass die Menschen sterblich werden. Und das heißt, damit beginnt auch dieser radikale Wechsel. Weil jetzt könnte man das auch so betrachten. Okay, das ist die Zeit, wo wir auf Erden inkarniert sind. Aber mal vor allem dieses Bewusstsein, das ist doch also immer mehr überwiegend geworden in Wahrheit. Und wenn wir sterben, sind wir ganz einseitig in dem, da oben. Und wissen von dem unten nichts. Und auch das ist etwas, was heute danach schreit, überbrückt zu werden. Also das die unten ein Bewusstsein von den Toten drüben haben und die Toten ein Bewusstsein von dem, was unten passiert. Und im Moment ist es aber eher so, dass da ein ziemlich dicker Strich ist. Also die unten wissen gar nichts von denen oben, die sind weg irgendwo und umgekehrt genauso, großteils.
Aber der Rest, den wir mitnehmen da hinein,
ja,
der erscheint uns ja dann im Kamalok.
Genau,
in
genau, genau.
kosmischen Müll verbrennt.
Genau, das ist der Teil, den man mal...
MA 48 jenseits.
Genau, den können wir umwandeln. Und, diese Verbindung mit dem Oberen und Unteren, also das heißt Verbindung Welt der Toten mit der Welt der Lebenden, das ist dann so ein starkes Beispiel, was Rudolf Steiner da schildert mit den beiden Johannessen. Johannes der Täufer und Johannes der Apostel, wo diese Verbindung stattfindet. Das sind zwei verschiedene Individualitäten, einer drüben, einer unten, aber sie praktisch wie eine Wesenheit erscheinen dann. So stark ist die Zusammenarbeit.
Und das führt der Christus herbei, gell?
Ja.
Der ist da, der Mittler.
Ja, der erste Mittler, und im Prinzip also bildet sich das heraus eben mit der Auferweckung des Lazarus. Also die Einweihung des Lazarus bedeutet, dass diese Verbindung mit dem Johannes dem Täufer stattfindet. Und dass jetzt eine große Wesenheit in gewisser Weise darstellt, die alle Welten umspannt. Und das ist halt ein Vorreiter für das, was aber in der Zukunft immer mehr passieren müsste. Was auch mitspielt bei solchen Sagen, wie es der Dante mit seiner Beatrice schildert, neben vielen, was die Beatrice bedeutet, aber es bedeutet auch, dass mit einem Menschen, der drüben ist, so verbunden zu sein, dass der hier auf Erden mit dem da drüben wie eine Wesenheit wirkt. Mhm. Und das gilt für die Perspektive aus der geistigen Welt genauso.
Und kann man sagen, das Instrument, wodurch die Vereinheitlichung anfängt, ist das Gespräch von einem Lebenden mit einem Verstorbenen und auch das Empfangen einer Antwort.
Ja, genau. Genau. Und wir sind halt an der Zeit, wo das eigentlich zu einer fast Selbstverständlichkeit werden müsste. Dass wir eigentlich total leben mit dem Bewusstsein, ich bin speziell, meistens ist es speziell mit einem Toten so eng verbunden, dass wir gemeinsam wirken. Das heißt deswegen nicht, dass jeder seine Individualität verliert, überhaupt nicht. Also, dass wir uns auch ganz bewusst werden, das Leben hier oder das Leben hier, das ist jeweils nur die Hälfte des Lebens. Also, die Menschheit umfasst beide Seiten. Weil jeder, der hinübergeht, bringt Kräfte hinüber, die dort erst ausreifen, die aber gerade geeignet sind, die Erde zu verwandeln. Das ist der Punkt. Das ist, was die Menschen hier aus ihrem Ich schöpferisch an Ideen entwickeln, wird hier auf Erden nie vollkommen. Es reift aus drüben. Und wenn es kein Tor gibt, dass das hereinkommen kann, ist es im Grunde verloren. Ja. Bis zu einem gewissen Grad.
Ja.
Weil das sind nicht Kräfte, die jetzt da oben was umgestaltet, da geht es vor allem darum, um Dinge da unten. Also weiß ich nicht, die Impulse, was der Goethe mit seinem Goetheanismus oder was gegeben hat, das ist ein Anfang, das ist ein winziger Anfang von etwas, was aber gedacht ist, um da die Welt umzugestalten. Und dann nützt mir aber nichts, wenn ich seine Wälzer von damals wälze, das allein, das ist ein Einstieg vielleicht, um die Verbindung zu kriegen, aber ich muss die lebendigen Kräfte hereinholen, von dem, der drüben ist.
Und dazu gehört viel Mut,
ja,
sich das zuzutrauen und nicht zu sagen, ach,
ja,
das werden die. Nein, das
ist völlig.
Ich stelle mich hin und mache.
Richtig. Es geht auch nicht darum, dass man jetzt da sozusagen ein fertiges Konzept und alles rein, weil es sind die kleinen Dinge, die hereinkommen und die befruchtend wirken und in die Gegenrichtung genauso. Weil letztlich die oben den Zugang zur Erdenwelt auch nicht durch die da unten kriegen können. Weil sinnlich anschauen können sie es nicht, aber sie können sogar bis fast ans Sinnliche was mitkriegen durch das, was wir hier unten erleben, wenn wir die Verbindung haben.
Du musst jetzt kein Abel wiederbeleben, oder?
Ja, in gewisser Weise, ja. Und weil, in Töten heißt ja eigentlich, ich verbanne ihn ganz da hinauf.
Ja, da ist er ja tot. Wir wissen ja wie.
Eben. Genau. Aber tot heißt eben, er lebt in der geistigen Welt. Nur er hat keinen Zugang mehr. Tot sein heißt eben auch keinen Zugang mehr haben zur Erdenwelt. Und den Zugang können nur wir schaffen. Wir, die hier unten stehen.
Indem wir sein Hüter werden.
Genau, indem wir sein Hüter werden.
Indem wir uns um ihn kümmern,
bemühen. Richtig.
In uns aufnehmen.
Richtig.
Das Wort wiederbeleben gefällt mir.
Ja, das ist, finde ich, auch schön.
Ja, ja. Ja, sicher, es stimmt ja ganz richtig, weil wir immer unsere Hinterkräfte zur Verfügung stellen, die da sind. Und weil mit dem Tod löst er dann sehr schnell auch sein Ätherleib auf. Und wenn wir uns stark mit ihm verbinden, also verbindet er sich eben auch mit unseren Hinterkräften. Gerade dadurch kommt er ja dann inspirierend in unsere Gedanken hinein, weil die leben im Ätherleib eigentlich und bilden dort Formen. Und trotzdem geht das alles und kommt nur zustande eben durch unser Ich, und das heißt, es tastet unsere Freiheit nie an. Also es muss ja mit vollem Bewusstsein sein. Weil was es heute nämlich sehr, sehr oft und sehr häufig gibt, ist nämlich die ungesunde Variante davon, die Besessenheit durch einen Toten. Mhm. Die ist heute also extrem verbreitet. Also eben, weil die Toten nicht loslassen können von unten einerseits, sie klammern sich dran, haben wahnsinnige Schwierigkeiten, in die geistige Welt hinaufzukommen und setzen sich dann also an den unten gebliebenen fest. Das ist heute also extrem häufig. Das ist sicher in jeder zweiten Familie kommt das vor, das sind meistens Familiendramen sogar. Mhm. Halt nicht immer so augenfällige, aber so vieles, was dann passiert, hängt dran, weil irgendwelche Toten dranhängen in Wahrheit. Und selber aber arm sind dadurch, weil sie können nicht rauf, sie können nicht runter. Also sie suchen eigentlich eine Kommunikationsmöglichkeit, die unten sind, kriegen nichts mit davon, aber sie spüren dann die Auswirkungen davon, weil sie plötzlich anfangen, so, aber sehr verzerrt, Bedürfnisse der Toten zu erfüllen oder versuchen. Und dann in Wahrheit gar nicht, nur mehr zum Teil ihr Leben leben und zum Teil das Leben leben, was der Tote gern noch weitergelebt hätte, in irgendeiner Form. Und alle beiden Seiten sind sich dessen nicht bewusst, daher ist das ein völliges Chaos irgendwo und völlig ungesund. Und das ist noch mehr verbreitet, wesentlich mehr verbreitet als früher.
Das nimmt zu.
Das nimmt zu, das nimmt also gewaltig zu. Also vieles auch, was an seelischen Störungen oder so beschrieben wird, hängt in weiteren solchen Dingen. Und das wirklich einzig gesunde Mittel ist, das Bewusstsein dafür zu stärken. Also es reichen nicht sozusagen irgendwelche Exorzismen, um den wegzutreiben. Das funktioniert heute nicht mehr. Das ist ungesund. Selbst wenn es funktioniert, dann ist es schädigend für beide Teile. Weil die Aufgabe ist eben, die Verbindung zu finden, sie herzustellen. Und zwar wirklich eben mit dem Geist des verwandten Menschen vor allem einmal. Und diese beiden Johannese da, das ist eben das Musterbeispiel irgendwo, das große Musterbeispiel. Aber das sollte nicht ein Einzelfall bleiben. Ist es auch nicht mehr, sicher nicht mehr, aber es ist, in die Richtung müsste es weitergehen. Naja, so viel fürs Erste.
Fürs Erste ist
das gut. Ja, es ist ein Anfang. Also das ist wirklich ein wahnsinnig weites Thema und das hat so viele Facetten. Und man kann immer nur einmal es einseitig schildern. Das ist, also man muss dann wieder das Gegengewicht holen dazu.
Aber heute ist das Bild für mich sehr lebendig geworden.
Ja. Ja, ich habe es bewusst versucht, jetzt noch einmal zu holen, weil das letzte Mal war mal der erste Umriss irgendwo. Und weil die Bilder nützen einfach nur was, wenn es immer konkreter wird. Aber was bedeutet das ganze Real in unserem Leben jetzt irgendwo? Weil sonst brauchen wir nicht über Kein und Abel reden, wenn das irgendwo in der Vergangenheit weit weg ist, geht uns das nichts mehr an. Aber so ist es eben nicht.
Ich bin überhaupt keines einzigen Tag der letzten Woche losgelassen.
Ja.
Ich bin da so drin gewesen.
Ja, ja.
Wieder ist das hergekommen.
Ja.
Kräftiges Bild.
Ja, es ist sehr stark. Stimmt. Naja, wir werden uns eh weiter beschäftigen mit dem Thema und dem ganzen Umfeld.
Danke, Wolfgang.
Gerne.